Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. In dieser Folge wird's zugleich poppig und brachial. Elisabeth Báthory, die sogenannte Blutgräfin, ist heute Inspiration vieler Songs und Bands und die Hauptfigur vieler Filme und Bücher. Gruselfilme meistens. Manche vermuten sie sogar als wichtige Inspiration für Bram Stokers Dracula. Doch gerade wenn eine historische Figur so sehr Teil eines Popkulturkanons wird, wird's immer schwerer herauszufinden, welche der vielen Legenden um sie ist eigentlich wahr. Wie brutal war die wirklich? Und war sie tatsächlich eine sadistische Serienmörderin? Oder wollte man ihr nur den Prozess machen, um sie aus dem Weg zu räumen? Wie gefährlich oder gefährdet ist eine Witwe mit Land und Macht im 16. Jahrhundert? Finden wir es raus.
Underneath the moonlight, over Hungarian skies, buried in the blood-drenched earth, these barren lands of ice.
So oder so ähnlich singt die schwedische Band Ghost über Elisabeth Báthory in einem ihrer Songs. Beziehungsweise so singe ich das. Es gibt auch die norwegische Black-Metal-Band Báthory, aber ohne Asthma kann ich die leider nicht nachsingen. Und klar, so eine Figur wie die Báthory, die ist natürlich vor allem für Metalbands ein willkommenes Motiv. Blutrünstig, gefährlich, sadistisch, da sind Burgen, unschuldige Dienerinnen und Whirlpools voller Blut. Folter, eine eiserne Jungfrau, da ist die Metal-Symbolik-Bingo-Karte ziemlich schnell voll. Aber schauen wir uns doch erstmal die mehr oder weniger harten Fakten an. Was wissen wir wirklich über das Leben von Elisabeth Báthory? Wichtig zunächst: Wir stehen hier mitten im ungarischen Adel an der Schwelle zum 17. Jahrhundert. Elisabeth wird in das Geschlecht der Báthorys geboren. Ihre Mutter ist die Schwester des Königs von Polen, ihr Vater ein hochrangiger Militär. Und so wächst sie auch auf. Genießt die beste Bildung, die man zu der Zeit bekommen kann, lernt Latein, Deutsch und Griechisch. Und wird im Alter von 11 verlobt mit dem 5 Jahre älteren Franz Nadasti. 3 Jahre später heiratet sie ihn und sie ziehen auf die Burg, die Franz Mutter ihm mal als Mitgift besorgt hat. Burg Schechtitz. Von der bekommt Franz allerdings nicht viel zu sehen, da er ständig in die Schlacht zieht und dabei wie die sprichwörtliche Axt im Walde vorgeht. Das Pfählen seiner Feinde wird sowas wie sein Signature-Move. Aber es ist auch effektiv und effizient, so dass er diverse Burgen erobert und auch verteidigt. Nicht eine Burg geht ihm angeblich wieder verloren, weswegen er auch zum Ritter ernannt wird. Und nicht zu irgendeinem Ritter. Sein Nickname lautet der Schwarze Ritter. In der Zwischenzeit kümmert sich Elisabeth um die Burg. Außerdem verwaltet sie den ganzen Besitz der Familie ihres Mannes. Da gibt's einiges zu tun. Und als wäre das nicht genug, kriegt sie auch noch Kinder. Im Alter von 25 bringt sie ihr erstes Kind zur Welt, Anna. Zwei weitere sterben noch im Kindesalter und nach Katharina kommt dann Paul zur Welt. Ein Junge, ein Erbe. Finally, Elisabeth ist da 38. 3 Jahre später erkrankt Franz an einer mysteriösen Krankheit. Und bis heute ist nicht genau geklärt, was da los war. Er hat von heute auf morgen solche Schmerzen in den Beinen, dass er nicht mehr stehen kann. Nach ein paar Wochen ist die Krankheit aber wieder abgeklungen und er kann wieder ganz normal weiter Gegner abschlachten. Doch dann, 2 Jahre später, kehrt die seltsame Krankheit zurück und dieses Mal härter als vorher. Franz merkt, dass es hier nicht mehr lange weitergeht und er bereitet Freunde und Verwandte auf sein Ableben vor. Deswegen schreibt er 2 Briefe. Den einen an den Schlachtfeldkameraden Batthyány, den er darum bittet, nach seinem Ableben auf Elisabeth und die Kinder aufzupassen. Sein anderer Brief ist ein interessanter Move. Der geht an Graf Georg Thurso. Auch Thurso kennt Franz aus dem Krieg. In dem Brief, geschrieben am 3. Januar 1604, einen Tag vor Franz' Tod, steht vor allem Folgendes.
Gott hat mir diese Krankheit gesandt. Und sollte das Undenkbare geschehen, möchte ich euch hiermit in aller Form meine Erben und meine Witwe anvertrauen, auf dass sie in den Genuss eures großzügigen Schutzes kommen mögen.
Und das ist sehr interessant, denn die Geschichtsschreibung ist sich nicht ganz sicher, wie dieser Brief gemeint ist. Es gibt da 2 grundverschiedene Interpretationen. Erstens, Franz hat wirklich gedacht, Thurso wäre genau der Richtige, um seine Familie nach seinem Ableben zu beschützen. Warum auch nicht? Sie haben zusammen gekämpft, sie mochten sich. Das ist doch Grund genug, jemanden seine Familie anzuvertrauen. Oder aber zweitens, Franz schreibt den Brief, um seine Familie zu beschützen, und zwar vor Thurso. Denn der ist mittlerweile schon sehr mächtig und gut vernetzt mit dem ungarischen Königshaus der Habsburger. Franz könnte darauf gesetzt haben, dass so ein Brief Thurso davon abschreckt, zu hart mit Elisabeth und den Kindern ins Gericht zu gehen, sobald er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Quasi Guilt-Tripping. Und wann hat das jemals nicht geklappt? Was auch immer seine Motivation gewesen sein mag. Am 4. Januar 1604 stirbt Franz an einer mysteriösen Krankheit und vererbt damit den ganzen Besitz seiner Familie an Elisabeth. 1 Jahr später stirbt auch noch Elisabeths Bruder Stefan, ohne jemals einen Erben gezeugt zu haben. Das bedeutet, auch er vererbt allen Besitz an Elisabeth. Wow. Elisabeth ist von heute auf morgen eine der wichtigsten Großgrund- und Burgenbesitzerinnen Ungarns. Das bedeutet eine Menge Macht und eine Menge Arbeit.
Ach, Frau Báthory, dass ich Sie hier treffe. Ich habe gehört, Ihr Bruder hat das Zeitliche gesegnet. Na, mein herzliches Beileid.
Vielen Dank, Frau Meier.
Man erzählt sich, dass Ihr Bruder Ihnen alles vererbt hat, so wie Ihr Mann damals.
Ja, das stimmt. Der Arme, völlig kinderlos geblieben, da muss ich das halt übernehmen.
Ja, ja, also, das könnt ich ja nicht. So viele Burgen, wie soll man denn da den Überblick behalten?
Oh, hören Sie auf. Bei der einen Burg ist das Dach undicht, in der nächsten haben wir Mäuse, einer hat überhaupt keine Eingangstür mehr. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Ich habe jetzt eine Burg, in der es zieht.
Nee.
Überhaupt. Die ganzen Dinger kriegen Sie im Winter quasi gar nicht geheizt. Und dann die Diener schaffen. Gutes Personal ist heutzutage wirklich sehr schlecht zu finden.
Ja.
Und da wollen sich alle selbst verwirklichen, aber können keinen Besen mehr halten.
Ja, gut. Also, so genau wollte ich jetzt eigentlich...
Diese Verantwortung. Ich bin ja das ganze Jahr eigentlich nur noch unterwegs, um überall nach dem Rechten zu sehen.
Ja.
Und zwischendurch versuche ich ja auch noch mal im Franz eine gute Frau zu sein, verstehen Sie?
Ja, ja.
Aber das sieht natürlich wieder keiner. Lass mal die Elisabeth machen. Hm. Die hat ja noch freie Ressourcen.
Ja, so. Also ich müsste da noch weiter. Ich habe noch eine Menge zu tun.
Klar, vielleicht soll ich auch noch selber Feuer machen in dem Bogen oder was. Die Betten neu beziehen, das Essen kochen, vielleicht noch einkaufen und jagen. Mit mir kann man es ja machen. Ich, der Trottel vom Dienst.
Ja, also Wiedersehen, Frau Báthory. Tschö, Wiedersehen.
Warten Sie doch mal, Frau Meier. Hören Sie, erst gestern musste ich alle Fackeln an einer Burg auswechseln, weil da nachts nichts mehr zu sehen war. Können Sie sich das vorstellen? Frau Meier, nicht so schnell, ich komme ja gar nicht hinterher.
Wie man sich eben die Verwaltung von so vielen Immobilien vorstellt. Wunderbar. Das freut mich sehr, Herr Axelrod, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen, weil Ihr Buch war tatsächlich auch mein Einstieg in die Materie, in die Tiefe von der Elisabeth Báthory. Jetzt muss ich übrigens fragen, ne? Wenn man die Ungarisch ausspricht, dann sagt man, glaube ich, Erzsébet Báthory, oder?
Nein, auf Ungarisch würde es korrekt Bátori heißen. Bátori. Also Erzsébet Bátori. Und auf Deutsch sagt man natürlich sehr oft Bátori.
Okay. Okay, sagen Sie es nochmal auf Ungarisch korrekt.
Erzsébet Bátori.
Super. Gerald Axelrod ist Fotograf. Aber nicht nur. Der Mann, dessen Nachname wie eine Metalband klingt, veröffentlicht Bücher und Fotos über Sagen und Legenden. Alles immer sehr mystisch, verzaubert und very, very gothic. Außerdem macht er Führungen auf Burg Lockenhaus im Burgenland. Das ist eine Burg, auf der auch, man ahnt es bereits, Elisabet Bátori ihr Unwesen getrieben haben soll. Das klassifiziert Axelrod zu einem unserer Experten. Zum Interview ist mir der große, schlagsige Mann per Videocall zugeschaltet. Er trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, die langen, schon weißen Haare zum Zopf gebunden. Und wenn er spricht, dann sehr genau, mit Bedacht und sehr ruhig. Fast ein bisschen hypnotisch. Nach unserem Vorgeplänkel frage ich ihn erstmal, wie wir uns eigentlich diese Ehe zwischen Elisabeth und Franz vorzustellen haben und ob die wirklich so happy-go-lucky waren, wie man immer hört.
Ja, Franz und Elisabeth waren beide Protestanten und hätten sich infolgedessen auch scheiden lassen dürfen. Das haben sie aber nicht getan und daraus zieht man die Schlussfolgerung, dass die Ehe so prinzipiell glücklich war. Was sie aber natürlich dazu sagen muss. Franz hat schon unmittelbar nach seiner Heirat eine militärische Karriere eingeschlagen. Es war damals eben so, dass das ganze südliche Ungarn von den Türken besetzt worden ist. Die Türken sind ja 1529 und 1683 bis nach Wien vorgedrungen, haben es nicht geschafft, die Hauptstadt einzunehmen und haben dann eben das südliche Ungarn besetzt behalten. Und Franz war im Endeffekt 3/4 des Jahres im Feld. Er hat es auch zum Rang eines Generals gebracht. Und das ist auch einer der Faktoren, der im Endeffekt sehr verhängnisvoll war. Denn Elisabeth war also, wie gesagt, 3/4 des Jahres allein. Ist also kein Wunder, dass so eine Ehe dann auch keine großen Probleme bereitet. Und sie hat dann angefangen, die Verwaltung ihrer Burgen und Schlösser stärker selbst in die Hand zu nehmen. Und sie hat ungefähr im Alter von 25 Jahren begonnen, ihre Dienstmädchen aufs Strengste zu kontrollieren und bei den kleinsten Vergehen aufs Schärfste zu bestrafen. Und wir wissen aus den Verhörprotokollen, wie diese Bestrafungen ausgesehen haben. Wenn es eine Dienerin beispielsweise gewagt hat, ein herumliegendes Geldstück einzustecken, hat Elisabeth die Münze im Feuer glühend heiß machen lassen und sie anschließend der Diebin auf die Handfläche gepresst. Wenn die Mädchen beim Arbeiten zu viel geschwätzt haben, hat Elisabeth ihnen mit aller Kraft die Mundwinkel auseinandergezogen, bis das Fleisch gerissen ist. Und als sie einmal beobachtet hat, dass die Mädchen im Winter reisig im Hof zu Bündeln zusammenbinden hätten sollen und nach Elisabeths Meinung herumgetrödelt haben, hat Elisabeth befohlen, die Dienerinnen müssen sich splitternackt ausziehen, dann würden sich die Faulpelze bei dieser Kälte wohl sputen. Das sind Bestrafungen, die uns heute natürlich unangemessen hart erscheinen, aber Elisabeth wäre damit zweifellos durchgekommen, denn ihre Dienerinnen waren 10- bis 18-jährige Bauernmädchen und die Bauern waren sowieso damals völlig entrechtert. Aber im Alter von 30 Jahren hat Elisabeth dann ihre ersten Morde begangen und man nimmt also heute an, sie wollte die Mädchen ursprünglich gar nicht ermorden, sondern sie hat die Mädchen einfach so streng bestraft, dass die das nicht mehr ausgehalten haben und dann einfach gestorben sind.
Okay, aus Versehen ermordet. Klingt ehrlich gesagt nicht so richtig sympathisch. Aber vor allem würde das ja bedeuten, dass Elisabeth schon Menschen zu Tode gefoltert hat, als ihr Mann noch lebte. Kann das sein?
Also da muss sie natürlich schon klarstellen, dass nach neuen Forschungserkenntnissen es gar nicht der Tod des Mannes war, sondern dass Elisabeth schon viel früher angefangen hat, die Mädchen auf eine extrem sadistische Weise zu foltern. Und es gibt auch schon 2 Jahre vor dem Tod ihres Mannes zum ersten Mal Widerstand. Das hat aber nichts genützt. Elisabeth war eine Cousine des höchsten ungarischen Richters und sie war, wie gesagt, um mehrere Ecken mit Kaiser Rudolf II. Verwandt. Sie hat also weitermachen können. Ihr Mann hat diese Vorwürfe erfahren, dürfte sie aber wahrscheinlich nicht geglaubt haben. Und nachdem er dann im Jahr 1604 gestorben ist, war Elisabeth natürlich die Alleinerbin und hat jetzt völlig hemmungslos foltern und morden können. Und sie hat dann aber ihren Stammsitz von Chavar in die heutige Slowakei nach Schaktice verlagert. Und dort hat ihr natürlich überhaupt niemand in die Quere kommen können. Und diese Blutorgien, man findet also in den Verhörprotokollen Aussagen von bis zu 500 Peitschenschlägen. Und man kann natürlich auch verstehen, dass die Mädchen dann das einfach nicht mehr ausgehalten haben. Es ist auch die Rede davon, dass Elisabeth sich während der Auspeitschungen ein frisches Gewand angezogen hat, weil das andere über und über mit Blut bespritzt war. Und es ist auch die Rede davon, dass man auf dem Fußboden Asche streuen hat müssen, weil der ganze Boden war mit Blut so übersät, dass man also Asche gestreut hat, um nicht auszurutschen.
Okay, sie hat also von gnadenlos zu super gnadenlos abgegradet. Was wäre da wohl die nächste Eskalationsstufe? Und Moment mal, die Báthory hatte doch Kinder. Wie muss man sich denn so jemand bitte als Mutter vorstellen? Ist das nicht ein glasklarer Fall fürs ungarische Jugendamt?
Sie war eine ausgesprochen fürsorgliche Mutter. Das ist typisch für die menschliche Psyche. Sie hat sich auf der einen Seite ganz großartig um ihre Kinder gekümmert. Es sind auch zahlreiche Briefe von ihr an den Franz erhalten geblieben. Der war, wie gesagt, im Feldlager. Und in diesen Briefen schreibt Elisabeth immer, wie es den Kindern geht, auch ob das eins einen Schnupfen hat oder nicht, von diesen ganzen Krankheiten. Und sie hat also auch später große Summen ausgegeben, um ihren beiden Töchtern standesgemäße Heiraten zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist sie dann in ihre Geheimkammern gegangen und hat Dienstmädchen zu Tode gefoltert. Also die menschliche Psyche ist völlig unlogisch.
Báthory hatte also anscheinend richtig Spaß am Foltern. Aber stimmt das auch? Und woher hat Gerald Axelrod diese Schauergeschichten? Klar, wenn man die bei einer Schlossführung erzählt, da sind die super. Aber halten die auch einem historischen Faktencheck stand? Oder ist das einfach so eine Art Folklore?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Auftritt Professorin Susanne Kort. Susanne Kort hat ihre Abschlüsse in Marburg und Massachusetts gemacht, danach 11 Jahre in Washington gelehrt und ist jetzt Professorin am University College in London. Dort unterrichtet sie Deutsch, vergleichende Literaturwissenschaften, Film und Gender Studies. Und all diese Themen vermischen sich auch immer wieder in ihren Veröffentlichungen. Kort forscht vor allem im Segment der Horrorfilme und Literatur mit einem besonderen Auge auf die dort auftauchenden Frauenfiguren. Und in ihrem Buch Murderesses in German Writing 1720 bis 1860, das den Untertitel Heroines of Horror trägt, gibt es ein ganzes Kapitel über Elisabeth Báthory und deren Vermächtnis. Höchste Zeit also, Frau Kort zu fragen, wie sie zu Báthory steht.
Was mich interessiert an Elisabeth Báthory ist, dass sie eine unglaubliche Legende geworden ist. Also sie hat ja dieses wahnsinnige Nachleben entwickelt, also in der Literatur, in der Kultur, sogar in der sogenannten Geschichte. Und was mich an ihr interessiert ist, dass dieses ganze Schrifttum, diese ganze Báthory-Legende eigentlich nur dadurch ermöglicht wird, dass wir historisch über die historische Figur sehr, sehr wenig wissen. Und so kann sie eigentlich für jede Meinung, für jede Richtung, also sie kann uns geben, was der historische Moment gerade von ihr braucht. Ja. Und was mich besonders interessiert, ist, der Großteil der Leute, die über sie geschrieben haben, versuchen verzweifelt, diese Bilder, die wir von ihr haben, zur Geschichte umzuformen oder das mit Geschichte zu füllen.
Das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mal zu erzählen, wie die Legenden um Elisabeth Báthory eigentlich in die Welt gekommen sind. Daran ist nämlich Georg Thurzo, wir erinnern uns, der Typ, an den Elisabeths sterbender Mann einen Brief schrieb, nicht ganz unschuldig. Thurzo war immer sehr nah an den Habsburgern dran, den damaligen Regenten, und steigt deswegen 1609 zum Palatin auf. Das bedeutet, er ist sowas wie der politische Arm des Königshauses, quasi der Kanzler. Und auch wenn er sich mit dem König bzw. Kaiser immer abspricht, hat er selbst weitreichende politische Macht und Befugnis. Und da rumort etwas. Gerüchte machen die Runde. Über die Brutalität der Báthory. Bis eines Tages der Brief eines 90-jährigen Landpfarrers im Ruhestand bei Thurzo eintrudelt. Und der ist alarmierend. Der Pfarrer zeigt sich äußerst besorgt über die seltsamen und häufigen Anfragen für Begräbnisse seitens der Báthory. Und er ist nicht der Einzige. Viele Menschen des Klerus haben anscheinend beschlossen, nicht länger zu schweigen. Und sie alle berichten König und Palatin von der auffälligen Häufung von Todesfällen unter jungen Mädchen. Vor allem, wenn die Gräfin in der Nähe wohnt. Und dass sie von ihr bedroht werden, das Ganze für sich zu behalten. Thurzo hat im Prinzip keine andere Möglichkeit mehr. Er muss in der Sache ermitteln. Gegen die Báthory, obwohl er ihrem Mann versprochen hat, auf sie aufzupassen. Und so schiebt er 1610 die Ermittlungen an, dringt in Báthorys Kastell ein, wo ihm angeblich gleich die Leiche eines jungen Mädchens entgegenfällt, und lässt erste Zeugenaussagen aufnehmen. Andreas von Keresztúr war Thurzos Ermittler und berichtet in seinem ersten Protokoll von 34 Zeugenaussagen, die er aufgenommen hat. Das liest sich, wir haben es für den Sinn mal etwas gekürzt, wie folgt.
Als erstes wurde der adlige Matthias Murakösi verteidigt und verhört. Er sagte aus, die adligen Melchior und Paul Nagivati berichteten, sie hätten über ihre Schwester umfangreiche Erkundigungen eingeholt, hätten aber nicht herausfinden können, wo sie verblieben oder was ihr zugestoßen sei. Sie hätten jedoch versichert, sie wäre durch besagte Frau Elisabeth Báthory getötet worden. Als zweiter Zeuge wurde der verehrungswürdige Stephanus Ratschicenus, Propst der Kirche von Ujeli, bei der Reinheit seines Gewissens verhört. Er sagte aus, dass er über die Grausamkeit vorgenannter Frau Elisabeth Báthory von allen Seiten genügend viel gehört habe und dass viele erzählten, diese Frau habe schon ungefähr 200 Jungfrauen und Frauen an ihrem Hof getötet und töten lassen. Als 13. Zeuge wurde der adlige Petrus Deitner vereidigt und verhört. Er sagte aus, er wisse nichts, außer was ihm vom Hörensagen her bekannt sei. So etwa, dass nach der Hochzeitsfeier des Herrn Georg Homonai irgendwelche Mädchen in Kostolani ohne Begräbnisfeierlichkeiten und Glockengeläut begraben worden seien. Als 21. Zeuge wurde der rechtschaffene Georg Meidernek vereidigt und verhört. Er sagte aus, nichts anderes zu wissen, als dass er gehört habe, Frau Witwe Nadaschti habe einige Mädchen auf grausame Weise umgebracht. Als 22. Zeuge wurde der rechtschaffende Johannes Labach vereidigt und verhört. Er sagte aus, er habe von verschiedenen Leuten gehört, was Frau Witwe Nadaschti mit den Mädchen anzustellen pflege, nämlich, dass sie einigen Nadeln unter die Nägel steche und einige nackt in eiskaltes Wasser tauchen lasse. Er habe auch gehört, dass sie einige Mädchen getötet habe. Als 23. Zeuge wurde der rechtschaffene Herr... Als 34. Zeuge berichtete der ehrwürdige Michael Fabri, Pfarrer der Stadt Kostolani, bei der Reinheit seines Gewissens, dass ihm gut bekannt sei, dass nach der Hochzeitsfeier zwei Mädchen gestorben, nach Kostolani gebracht und ohne Begräbnisfeierlichkeiten begraben worden seien, und zwar lediglich in den Kleidern ins Grab gelegt, in denen sie angeblich gestorben seien. Er habe ebenfalls gehört, dass viele von ihr getötet worden seien. Neulich sei ein von ihr gefesseltes und mit einem Messer am Fuß verletztes Mädchen entflohen und habe in Kostolani vielen erzählt, dass es hätte sterben müssen, wenn es nicht geflohen wäre, und es habe von unerhörten Schlechtereien berichtet.
So viel zu den ersten Zeugenaussagen. Das klingt einerseits alles fürchterlich brutal, andererseits ist das alles auch nur Hörensagen. Kein Zeuge war selbst dabei, alle erzählen nur, was ihnen erzählt wurde. Und so ein Dorftratsch ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Da schaukelt sich schnell mal was hoch und auf einmal wird aus einer Ohrfeige eine Prügelorgie. Trotzdem, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Das kapiert auch Thurzo und ermittelt weiter. Nach weiteren Zeugenaussagen mit hohen Bodycounts bleibt ihm keine andere Wahl. Ende 1610 lässt er Elisabeth verhaften und unter Hausarrest stellen. Anfang 1611 beginnt dann der Prozess, der in Abwesenheit von Elisabeth geführt wird. Dabei werden mehrere Zeugen und Mitangeklagte verhört, darunter ihre engsten Bediensteten, zum Beispiel Johannes Uivari, genannt Fitzko, ein geistig und wohl auch körperlich behinderter junger Mann. Der ist so eine Art Hausmeister für Elisabeth. Und was der vor Gericht aussagt, ist stellenweise wirklich starker Tobak. Über die anderen bediensteten Frauen, die anscheinend gewissenlos mitfoltern zum Beispiel.
Frau Helene, genannt die kahle Kutscherin, auch die marterte die Mädchen. Die Frau selbst stach sie mit Nadeln, wenn sie mit ihrer Stickerei nicht fertig wurden. Nahmen sie ihr die Haarwickel nicht raus, brachten sie ihr nicht Feuer herauf, legten sie ihr die Schürze nicht zurecht, so wurden sie von den alten Weibern sogleich in die Marterkammer gebracht und zu Tode gepeinigt. Selbst mit dem Kräuseleisen brannten die alten Weiber und sie selbst den Mund, die Nase, das Kinn der Mädchen. In den Mund derselben steckte sie ihre Finger und riss ihn auseinander. Wenn sie mit ihrer Näherei bis 10 Uhr nicht fertig waren, so wurden sie gleich in die Folterkammer gebracht. Auch 10-mal des Tages führte man sie zur Marter, wie die Schafe. Manchmal standen 4 bis 5 Mädchen nackt da und mussten so ihren Teil nähen oder stricken.
Die Aussagen vor Gericht lesen sich wie ein Sammelsurium grausamster Foltermethoden. Und so ist es wenig verwunderlich, dass alle Mitangeklagten auch verurteilt werden. Zu ebenso grausamen Strafen. Ihnen werden Finger abgetrennt, dann werden sie verbrannt. Drakonisch könnte man das auch nennen. König Matthias fordert die Hinrichtung Elisabeths, aber Thurso macht seinen ganzen Einfluss geltend und die Báthory soll für den Rest ihres Lebens in Hausarrest bleiben. Angeblich sogar lebendig in einem Zimmer eingemauert, im Turm. Aber das dürfte Quatsch sein. Die Zeugenaussagen machen die Runde und die Legende ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Elisabeth Báthory gilt als grausame Sadistin. Für immer. Eine, die Spaß am Morden hatte. Und angeblich nimmt sie sogar Bäder im Blut der jungen Opfer, um ihre Haut vor dem Altern zu schützen. Vor allem der Mythos hat sich gehalten. Hartnäckig. Und wird immer wieder in Film und Literatur reinszeniert. Besonders grausige Variante gibt's in dem Film Hostel 2. Bitte nicht anschauen. Ich habe das für euch getan und es war sehr unschön. Das alles bestimmt bis heute Báthorys Image. Doch alles, was wir haben, sind die Zeugenaussagen.
Ja, eindeutig. Also ich denke, was ganz wichtig ist zu verstehen ist, die Gerichtsprotokolle sind im Endeffekt die einzigen wirklich historischen Dokumente, die wir haben zu dieser Frau, zu dieser Figur. Die Gerichtsprotokolle selber sind natürlich nicht neutral. Ja, also sie sagen uns nicht die Wahrheit, sondern sie sind, und das sagt Tony Thorne auch ganz eindeutig in seinem Buch, und das sage ich auch, die sind geschrieben von Leuten, die ein Interesse daran hatten, sie aus dem Weg zu räumen. Ja, und es ist auch ziemlich klar, dass diese Gerichtsprotokolle, dass danach Zeugen gesucht wird, dass die Zeugen überredet werden, dass den Zeugen Aussagen in den Mund gelegt werden und so weiter und so weiter. Das ist alles völlig klar. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, wenn das die einzige historische Grundlage ist, auf der wir diese Bilder aufbauen, dann sind wir schon im Vornherein, wenn wir nach Geschichte suchen, dadurch im Nachteil, dass die Grundlage selber eigentlich schon mehr oder weniger Fiktion ist. Aber diese Geschichten, ich meine, das andere historische Beispiel, an dem man das sehr gut definieren kann, ist Napoleon. Ja, Napoleon Bonaparte, der natürlich auch, sagen wir mal, im Diskurs sehr über die eigene Geschichte hinausgewachsen ist. Ja, also den man eigentlich vor allem dadurch erkennt, dass man sehr wenig über ihn weiß. Man weiß sofort, wer es, also allein der Hut, die Silhouette, der Hut und die Hand im Mantel, das reicht. Man weiß, wer das ist. Ja, also historische Grundlage oder Wissen um seine Politik und all das ist eigentlich völlig nebensächlich. Ja, also was steht, ist die Ikone. Und die Ikone Báthory ist sehr viel wichtiger als die geschichtliche Frau. Und die Ikone Báthory ist natürlich die im Blutbad.
Der hier von Susanne Kort erwähnte Tony Thorne ist der Autor eines der Standardwerke über das Leben der Báthory. Countess Dracula, ist 1997 erschienen und eine der wichtigsten Biografien zum Thema. Grund genug, auch ihn mal anzuschreiben und siehe da, der Sprachwissenschaftler und nebenbei bekannter Autor für englische Slangbegriffe hat Zeit für mich und meine Fragen über den Mythos der Blutgräfin. Vor allem den Prozess kann er mir fantastisch erklären.
They were what we would call also show trials.
Heute würde man das einen Schauprozess nennen. Das gab's auch in Russland. Stell jemand vor Gericht und präsentiere jede Menge fingierter Beweise. Es war eine Show, nicht die Wahrheit. Und das trifft auch auf den Báthory-Prozess zu. Er diente dazu, sie öffentlichkeitswirksam zu verurteilen, egal ob die Beweise echt waren. Aber es war irgendwie auch ein Hexenprozess, denn vieles, was dadurch an die Öffentlichkeit kam, war grausig und schockierend. Es klang zu grausig, um wahr zu sein, völlig übertrieben. Dass sie Jungfrauen seziert und ihr Fleisch gegessen hat, dass sie den örtlichen Priester verflucht haben soll und ihm magische Katzen auf den Hals hetzte. Das stand alles in den Aussagen. Sowas findet man normalerweise in Hexenprozessen.
But what is also interesting to me is one of the reasons I think that maybe she must have been guilty of cruelty at least.
Einer der Gründe, warum ich doch glaube, dass sie grausame Dinge getan hat oder sogar Menschen ermordet, ist die Tatsache, dass man sie dennoch nicht der Hexerei angeklagt hat. In den Protokollen kann man auch lesen, dass sie eine Hexe beschäftigt hat und Zaubersprüche für sie herstellte. Man hätte sie der Hexerei beschuldigen können. Das wäre ein schweres Verbrechen gewesen. Man hätte sie des Verrats beschuldigen können, eine Verschwörung mit dem Prinz von Transsilvanien, um Ungarn zu zerstören. Denn sie stand ja in regem Austausch mit ihm und er hat tatsächlich versucht, Ungarn zu zerstören. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben sie der Folter und des Mordes an jungen Mädchen angeklagt, obwohl sie viel mehr gegen sie in der Hand hatten. Deshalb spielt es eine Rolle, dass man sie eben nicht als Hexe angeklagt hat, obwohl man gekonnt hätte. Sie hätten sie auch als Spionin von Transsilvanien oder der Türken oder der ungarischen Rebellen bezichtigen können. Doch sie haben sich auf Sadismus, Grausamkeit und Mord in unvorstellbarem Ausmaß beschränkt, ob nun wahr oder nicht.
On a large scale, on a fantastically large scale.
Ja gut, sie haben sie also nur für ihre Grausamkeiten angeklagt. Aber reicht das nicht?
First of all, people think she was put on trial. She was never put on trial, and that was deliberate. Tourzo deliberately didn't want to put her on trial, because that would have caused endless complications for him.
Zunächst mal denken die Leute, dass sie persönlich vor Gericht stand. Aber das tat sie nicht. Das wollte man nicht. Thurzo wollte sie nicht vor Gericht stellen, denn das hätte ihm endlose Probleme bereitet. Aber in dem Prozess, der eigentlich keiner war, sagten ihre engsten Bediensteten im Eilverfahren gegen sie aus, einen Monat, nachdem man sie verhaftet und in ihrer Burg unter Arrest gestellt hatte. Und dann verhörte man gut 100 Zeugen in 2 Phasen. Ihre Dienerinnen waren die ersten, die man zu Geständnissen zwang. Man kann jederzeit nachlesen, dass sie dafür gefoltert wurden. Man weiß nicht, womit man sie unter Druck gesetzt hat, aber sie wurden vor dem öffentlichen Prozess auf jeden Fall gefoltert. Und dann haben sie gestanden, der Gräfin beim Foltern und am Morden der jungen Mädchen geholfen zu haben. Danach hat man sie weggeschafft und weitere Zeugen aufgerufen, aber nochmal. Das war nicht wie bei einem modernen Gerichtsprozess. Die nächsten Zeugen bestanden nämlich aus der Dienerschaft von Thurzo oder der Dienerschaft von Elisabeths Feinden. Also Leute, die nichts zu melden hatten und natürlich das aussagten, was ihre Meister wollten. Deshalb gab es auch keine objektive und unabhängige Beweisaufnahme. Die Leute sagten sowas wie, ich habe gehört, die hat die Tochter von Herrn Schipka umgebracht, aber niemand wollte Beweise sehen. Niemand hat gefragt, ja, wo ist denn die Tochter? Was ist wirklich passiert? was hat denn der Vater dazu gesagt? Niemand fragte nach dem Offensichtlichen. Es war eine Show, es war Theater. Und so waren die Prozesse damals. Und dann haben sie ihre Dienerschaft so schnell wie möglich weggeschickt und hingerichtet. Nach einem sehr, sehr kurzen und spontanen Prozess.
Die Báthory ist da also irgendwie zwischen die Mühlen geraten und aber gleichzeitig Täterin. Ambivalent ist ihre Geschichte auch noch in einem anderen Aspekt. Denn sie bleibt nach dem Tod ihres Mannes unverheiratet. Ist das typisch für die Zeit?
Das ist auch eigentlich eine sehr gute Frage, weil sie überlagert wird wieder mal von kulturellem Diskurs. Also wir haben so dieses Bild von der sozusagen von der lustigen Witwe. Ja, also die dann, sobald der Mann gestorben ist, wird sie also sexuell aktiv und hat eine Party nach der anderen und verschwendet das Geld des Mannes und so weiter und so weiter. Und was dahinter steckt, ist natürlich die Tatsache, dass also bis tief ins 19. Jahrhundert hinein die Frauen in den meisten europäischen Ländern erst dann tatsächlich unabhängig waren, wenn sie Witwe wurden. Ne? Also vor allem reiche Frauen. Also unverheiratet war man unter der Oberherrschaft des Vaters, dann später unter der Oberherrschaft des Mannes. Als Witwe konnte einem keiner mehr was, so ungefähr. Und ich denke, das ist auch eine Frage, die man genauer untersuchen müsste, wie viele Witwen sich dann also freiwillig in eine neue Oberherrschaft begangen haben. Báthory wollte es ganz offensichtlich nicht.
Man muss die Báthory offensichtlich aufsplitten in die Frau, die wirklich gelebt hat, und in den Mythos. Und selbst der Mythos hat zahlreiche Facetten. Gruselfigur, um Kinder zu erschrecken, bis hin zum Feminist Icon. Eine Frau, die sich in einer ultrapatriarchalen Gesellschaft nimmt, was sie will. Und sei es das Recht, eine gewissenlose Mörderin und Folterin zu sein. Wer Elisabeth Báthory aber wirklich war, ist verdammt schwer zu sagen. Vielleicht sogar unmöglich. Denn auch wenn es üblich gewesen sein mag, dass der Adel damals seine Dienerschaft wie Dreck behandelt, heißt das ja nicht, dass diese Art von Blutrünstigkeit dadurch auch nur im Ansatz zu rechtfertigen ist. Das geht ja weit über Schlechtbehandeln hinaus. Was stimmt also, was stimmt nicht? Ich frage nochmal Gerald Axelroth, der kein Fan der Feminist-Icon-Theorie ist, aber auch das mit den Blutbädern kritisch sieht.
Ja, berühmt geworden ist Elisabeth also nicht durch die Verbrechen, die sie tatsächlich begangen hat, sondern durch eine Legende. Sie habe im Blut der Jungfrauen gebadet, um ewige Jugend und Schönheit zu erlangen. Und diese Geschichte hat die Fantasie der Leser und Zuhörer im 18. Jahrhundert also dermaßen inspiriert, dass Elisabeth in ganz Europa berühmt geworden ist. Und im Jahre 1815 haben sogar die Brüder Grimm diese Geschichte in einem ihrer Bücher veröffentlicht. Und damit ist Elisabeth und die Blutbäder natürlich endgültig zum Star aufgestiegen. Tatsächlich ist es so, dass man nach der Verhaftung im Jahre 1610 und nach dem Prozess 1611 die ganzen Verhörprotokolle einfach in einem Archiv verschwinden hat lassen. Elisabeth war einfach eine Schande für den ungarischen Adel und man hat es einfach totgeschwiegen. Und erst ungefähr 120 Jahre später hat ein Jesuitenpater namens Laszlo Turocki diese Verhörprotokolle ganz durch Zufall im Archiv von Bütscher wiederentdeckt. Und er hat also völlig fassungslos gelesen, welche Anklagen hier gegen eine Angehörige des höchsten Adels erhoben worden sind. Und er hat sich das überhaupt nicht erklären können, wie eine Frau zu solchen Grausamkeiten fähig ist. Bei Männern war es mal gewohnt, die Männer im Krieg und so, da waren Grausamkeiten an der Tagesordnung. Aber eine Frau... Heute wissen wir natürlich dank der Psychologie, dass Elisabeth eine kranke Sadistin war. Aber damals hat man keine Ahnung von Psychologie gehabt. Und so ist Laszlo Turocki nach Szaktice gereist und hat die Bauern der umliegenden Dörfer befragt. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, nach 120 Jahren hat sich die wirkliche Geschichte von den Folterungen natürlich schon längst mit allen möglichen Fabeln und Legenden über Hexen, Geister, Feen und so weiter vermischt. Und herausgekommen ist die Geschichte von den Blutbädern. Das haben die Bauern diesem Laszlo Turocki erzählt. Elisabeth habe eben in Blut gebadet, um ewige Jugend und Schönheit zu erlangen. Das ist auch plausibel erschienen. Offenbar hat man es also einer Frau zugetraut, dass sie für ewige Jugend und Schönheit zu allem fähig ist. Und Turozki hat diese Geschichte also völlig unkritisch in seinem Buch publiziert. Und das hat also eingeschlagen wie eine Bombe und Elisabeth, wie gesagt, in ganz Europa berühmt gemacht. Aber historisch gesehen ist also nichts dran. In den Verhörprotokollen erwähnt kein einziger Zeuge diese Blutbäder. Und ganz nebenbei erwähnt, könnte man im Blut auch gar nicht baden, weil Blut viel zu schnell gerinnt. Blut bildet also in wenigen Minuten Klumpen und das wäre so gar nicht möglich.
Außerdem bräuchte man wohl das Blut von 39 Jungfrauen, um so eine Wanne voll zu kriegen. Manche Legenden halten nicht mal einem simplen Faktencheck stand. In dem Fall macht Wissen nicht A, sondern Bäh. Im Guinness-Buch der Rekorde steht Elisabeth Báthory als, ich zitiere, produktivste weibliche Mörderin mit über 600 Opfern. Der Superlativ als Supersadistin allein wird ihr aber nicht gerecht. Die Geschichte ist komplexer. Die französische Schauspielerin und Filmemacherin Julie Delpy hat 2009 einen Film über die Báthory gedreht. Die Gräfin heißt sie auf Deutsch. Und darin versucht sie, beide Legenden zusammenzukriegen. Elisabeth als liebende Frau, als Opfer einer politischen Intrige und Elisabeth als jähzornige Killer Queen. Aber auch Delpy gelingt das nicht so richtig. Lassen also zumindest wir die Báthory als das dastehen, was sie ist. Eine historische Figur mit jeder Menge Leerstellen. Nächstes Mal bei Kill Royale. Wir starten unsere große König-Ludwig-Trilogie. War es wirklich Selbstmord? Oder hatten da noch ganz andere Mächte und Kräfte ihre Finger im Spiel? Wir gehen der Sache auf den Grund und widmen uns dem Sonnenkönig und seinem Umfeld, in dem nicht alles so sonnig war, wie es scheint. Nur hier, bei Kill Royale, dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.
Kill Royale ist ein Podcast von Zebra Audionet. Recherche, Interviews und Moderation Bernie Meyer. Recherche und Buch Nils Bokelberg. Sprecher Konstantin Zander. Mit weiteren Stimmen von Maria Lorenz Bokelberg, Nils Bokelberg und Wenzel Burmeier. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royale wird produziert von Pool Artists.
Guten Abend, Tim.
Buonasera, David.
Mal wieder spät geworden.
Oh ja.
Kinder im Bett.
Kinder sind aber im Bett, ja.
Ja,
Frau
bei
auch.
Mir auch. Sehr schön. Das ist dann unsere Podcast-Zeit. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Erfolgsbuch aus deiner Feder. Du bist hier der Rennradfahrer und Experte von uns beiden.
Und du bist der absolute Laie.
Das hätte ich jetzt ein bisschen freundlicher formuliert, aber in der Sache korrekt.
So sind wir.
Die Kompaktkurbel unter den Podcasts gelingt uns meistens nicht mit langen Episodenzeiten, aber unsere HörerInnen wissen es zu schätzen. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, von dem inzwischen auch mit einem anderen Rennradwerk Spiegel-Bestseller-Autoren Tim Farin und meiner Wenigkeit
David Karsten.
Ja, genau.
Hört doch einfach mal rein, Leute.
Hört doch mal rein, Leute. Alter.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.